Okay, so zuerst danke fürs Kommen. Und zuerst einmal, alles, was ich jetzt erzählen werde, basiert auf zwei Ebenen. Erstens meine Erfahrung vom Aura-Sehen. Eine Aura ist eigentlich, nur dass wir uns darüber klar sind, ganz etwas Einfaches. Der ganze Körper besteht aus Millionen, ich weiß auch nicht wie viele, Milliarden, Millionen von Zellen. Jede Zelle hat eine elektrochemische Reaktion, das heißt eine Vibration. Übrigens, dass sie diese Vibration haben kann, braucht sie Space. Das ist etwas, was wir dann morgen darüber reden. Und zum Beispiel Krebszellen sind eben Zellen, die keinen Space mehr haben. Das sind Zellen, die nicht mehr sterben wollen. Wenn man nicht sterben will, dann versucht man in einen katonischen Zustand zu geraten. Keine Bewegung mehr. Und das macht dann, dass man das Wort Tumor braucht. Also alle diese Zellen vibrieren und vibrierenden Zellen erzeugen Licht. Und eine Aura ist nichts anderes. An der Universität hätte ich nie gesagt Aura, dann hätte ich gesagt das elektromagnetische Feld und dann sind alle glücklich. Und dieses elektromagnetische Feld, diese Vibration, diese Ausstrahlung macht halt eben, dass wenn jetzt zum Beispiel bei der Leber eine Reduktion von Vibration ist, weil bei der Leber etwas nicht stimmt, dann hat es halt dort weniger Licht. Und da beim Kopf, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Elefant, ihr könnt den Begriff Elefant könnt ihr nicht abstrakt wahrnehmen. Ihr müsst ein inneres Bild davon haben. Wenn ich Elefant in einer anderen Sprache sage, in Swahili, Ashalarar, dann wisst ihr nicht, von was ich rede. Das heißt, ihr wisst, von was ich rede, wenn ich sage, einen orangen Elefant. Dann kommt aber sofort das Denken, das sagt, orange, meine Erfahrung ist, der ist nicht orange, aber das sind alles Bilder. Und diese Bilder, die kann man dann eben sehen. Das werde ich da ein bisschen später erklären, warum, wie ich und was das bedeutet. Also das ist die eine Ebene. Einfach die Wahrnehmung, dass jedes von euch da drin für mich wie eine Flamme ist. Und jetzt diese Flamme, die sieht man immer, weil das ist eine Ausstrahlung, die immer da ist. Ob man dann beginnt, diese Ausstrahlung zu interpretieren, das ist wieder etwas anderes. Das kann man abstellen. Das muss man nicht tun. Die zweite Ebene ist meine Erfahrung seit 1971 mit Drogen. Und ich versuche dann genug Zeit zu lassen, dass ihr eben noch, wie wir gestern da gemacht haben, wo wir begonnen haben, dann aufhören müsst, so viele Fragen stellen könnt wie möglich. Und die zweite Erfahrung mit Drogen ist eben, dass Drogen, wenn man nicht einfach nur von einem Erlebnis ausgehen will, sondern wenn man wirklich versucht zu sehen, zu beobachten, was da passiert, dass man eben einen erweiterten Blick dazu bekommt, ein inneres Verständnis, was da abläuft. Und ich weigere mich, über irgendetwas zu reden, das ich nicht selbst beobachten kann. Das hat ein riesiges Problem oder einen riesigen Haken. Der besteht darin, dass alles, was ich sage, das beschränkt ist zu meinem Bewusstsein, auch völlig falsch sein kann. Weil für mich zum Beispiel Spiritualität bedeutet die absolute Absenz von Autorität. Meine Beobachtung zum Beispiel ist, dass all dieses nette Getue von verschiedenen Hierarchien vergessen. So, also ihr müsst euch während dem ganzen Vortrag meinem Versuch Dinge zu erklären, immer im Bewusstsein halten, ja, vielleicht ist das so, vielleicht ist das auch nicht so. Und weil ihr diese Freiheit habt, ist es sinnlos, innerlich zu sagen, ja, nein, ich habe doch das anders gelesen und darum kann das nicht so sein. Das ist ja egal. Hört einfach mal zu und sagt, ich kann dann nachher immer noch sagen, das ist absoluter Mist. Okay, so. Ich habe vorhin im San Francisco oben gesagt, wir sind von Natur aus Liebe. Und das kann natürlich jeder behaupten. Das müsste man dann irgendwie auch zumindest auf eine Art belegen können. Und ich versuche das jetzt einfach zu belegen aufgrund meiner eigenen Beobachtung als Kind und meiner Beobachtung von Menschen und von Kindern. Die erste Beobachtung, warum ich zu dieser Idee komme oder sage, wir sind von Natur aus Liebe, ist die, dass ich in mir, aber eben auch in vielen Menschen und vor allem in Kindern beobachtet habe, dass eigentlich, was die Psychologie sagt, dass ein Kind, das nicht geliebt wird, dann nicht genug Liebe hat, um zu lieben, einfach nicht stimmt. Das ist so ungefähr, wie man hätte ein Gefäß und wenn das halt nicht gefüllt wird, Pech gehabt. Wenn man beobachtet, was wirklich passiert, und ich nenne es einfach eine Situation, die ich dann übertrage auf meine Situation im Heim. Ein Kind spielt, sagen wir an 4 Jahre alt, spielt. Und dann kommt die Mutter rein. Und aus irgendeinem Grund, was weiß ich, ist sie aufgeregt oder aggressiv. Aggression werde ich später dann noch zeigen, ist immer Angst. Und aus irgendeinem Grund benimmt sie sich dem Kind gegenüber ablehnend. Zum Beispiel, sie schlägt es. Und für mich ist wichtig, dass ihr euch ein bisschen in eure eigene Kindheit zurückversetzt, aber eben nicht im psychologischen Sinn, sondern so, wie ich es jetzt versuche zu beschreiben. Was passiert in diesem Kind? Und meine Beobachtung ist, das Kind, das von Natur aus Liebe hat, Liebe impliziert auch immer, es kann sich einfühlen, reagiert nicht auf das Geschlagenwerden, sondern es schmerzt zu sehen, dass die Mutter in einem Zustand ist, die dazu führt, dass sie sich so verhält. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum die immer wieder kommende These, warum jemand, der sexuell missbraucht wird als Kind, sich nicht viel früher meldet. Ja, wenn ich als 5- oder 6-Jährige missbraucht werde, und da habe ich noch keinen realen Bezug zu Sexualität und Körper in dem Sinne, genital, dann was ich erlebe, ist ein Mann, völlig, das ist keine Entschuldigung, ich brauche nur etwas zu erklären, völlig verunsichert, was auch immer in dem vorgeht, und es behält die Solidarität der Liebe zu diesem Menschen, weil es es eben nicht als etwas Negatives, sondern als etwas Schlimmes, das diese Person, dem Betreffenden, dem Vater passiert, erlebt. Anders gesagt, meine Erfahrung ist, wir alle haben in der Kindheit, wenn wir gelitten haben, nicht darunter gelitten, dass man gegen uns war, sondern wir haben gelitten, weil wir sahen, was da bei den Eltern passiert. Die meisten von euch, ich hoffe nicht, aber die zum Beispiel so in einer Situation waren, wo die Eltern immer in einem Konflikt waren, das tut weh. Neurologisch. Wenn ich jetzt hier, was ich nicht machen werde, ich werde mich hüten, ein Messer nehme und da reinschneide, so wird, da könnt ihr machen, was ihr wollt, wird sofort ein Zentrum bei euch aktiviert, das macht au, wenn ihr schon das nur vorstellt. Das Unglaubliche ist, es ist genau dasselbe Zentrum im Gehirn, das für meinen realen Schmerz zuständig ist. Das heißt, es lässt sich zwischen einem realen Schmerz und einem mentalen Schmerz, das hat etwas mit den Spiegelneuronen zu tun, darauf gehe ich jetzt nicht ein, nicht unterscheiden. Und wenn ich jetzt sehe, dass meine Mutter oder mein Vater oder meine Tante oder wer immer es ist, leidet, dann spüre ich Schmerz. Und was jetzt das Kind macht, nicht, es fühlt sich abgelehnt, sondern es fühlt sich hilflos. Was soll ein 4-jähriges Kind machen gegen einen solchen Zustand? Also beginnt es, die Ebene, das Potenzial, die Energie des Mitfühlens, des Liebens zu reduzieren. Jetzt nehme ich mein Beispiel, 4 Jahre alt. Das mag vielleicht ein bisschen vorher gewesen sein, aber ich kann das nicht mehr so erorieren. Und dieses ständige von diesen Betreuern geschlagen werden, kein Essen, angekettet im Bett. Und dann eines Morgens diese Einsicht aus der Aura, die Person hat ja gar nichts gegen mich, sondern sie leidet, und wir alle wissen, dass wir unsere inneren Gefühlszustände leider zu oft gegen außen projizieren und versuchen damit etwas zu verändern. Und zu sehen, dass das passiert, aber was soll ich jetzt machen als Vierjähriger, wenn ich sehe, diese Person leidet und sie schlägt mich, weil sie eigentlich etwas kompensiert, was in ihrer Struktur passiert. Ja, soll ich mit 4-jährigen Psychoanalytiker werden und sagen, liebe Frau, wir sollten da mal zusammensitzen und das analysieren? Oder 4-jährige Guru werden und sagen, ah, this is your past life, what comes through? Das geht nicht, das geht nicht. Sondern ich spüre den Schmerz und ich weiß nicht, was damit anfangen. Warum spüre ich diesen Schmerz? Ich übertrage es noch auf eine andere Ebene. Jedes von euch sagt immer wieder, ich fühle mich verletzt. Zum Beispiel, wenn jemand einen missversteht oder ablehnt oder was auch immer. Ja, zu behaupten, das ist wegen der Kindheit, ist ein bisschen zu kurz gefasst oder das Potenzial des Menschen unterschätzt. Vielleicht könnte es ja sein, dass man sich verletzt fühlt. Einfach natürlicherweise verletzt fühlt, weil man weiß, was Liebe ist. Zitrone, nehmen wir das, man muss es immer wieder in den Bezug zur Neurologie bringen, Zitrone. Auf der Zunge hat es Rezeptoren für sauer. Diese Rezeptoren können so lange dort sein, wie sie wollen, solange ihr nie eine Zitrone oder etwas Saures in den Mund nehmt, werden die Rezeptoren nicht aktiviert. Dann nehmt ihr eine Zitrone in den Mund und dann wisst ihr von jetzt an, wenn ich sage Zitrone, wisst ihr, von was ich rede. Wenn man das ein bisschen noch verstärkt, dann werdet ihr sogar die Empfindung der sauren Rezeptoren aktivieren, obwohl gar keine Zitrone da ist, da das Gehirn zwischen Realität und Nichtrealität nicht unterscheiden kann. Jetzt, wenn man das übersetzt, dann heißt das, ich kann nicht das Gefühl von verletzt haben, wenn ich nicht weiß innerlich, was Liebe ist. Aber ich weiß das eben nicht im Kopf. Ich bin dieser Zustand. Und darum kann ich diese Unterscheidung machen. Und darum behaupte ich, jeder von uns ist von Natur aus Liebe. Ich kann das natürlich noch ganz profan sagen. Was ist das Entscheidende an den Augen, an den Ohren und am Mund? Was soll da dieser Blödsinn der Evolution, Augen, Ohren, Mund? Das könnte man sicher auch anders. Ich finde zum Beispiel alle, die sagen, auf anderen Planeten gibt es kein Leben wegen dem und dem. Wieso sollen jetzt andere Wesen dieselbe Form haben? Vielleicht sind das kleine Fürze. Das weiß man nicht. Das kann eine Lebensform mit Bewusstsein sein. Who knows? Aber die Augen, die Ohren und der Mund sind primär für nichts anderes da, als um in Kommunikation zu treten. Wenn die Evolution es vorausgesehen hat, dass wir in Kommunikation treten miteinander, dann muss sie den Gefühlszustand dieser Kommunikation mitgegeben haben. Und das ist der Grundelement von Liebe. Das Unglaubliche ist, dass man das in der Energie, im äußersten Teil von der Aura sehen kann. Das ist übrigens ein Zustand, das ist natürlich unglaublich ungerecht. In diesem äußeren Zustand der Aura, der ist ungefähr so dick, der sieht man, bevor ein Kind geboren ist, und der sieht man ungefähr 4-5 Tage nach dem Tod. Immer noch. Das Großartige, aber vielleicht eben auch das Ungerechte für unseren Mind da ist, sie können, und ich nehme jetzt extra zuerst die positive Variante, sie können sich noch so Mühe geben, liebevoll sein, meditieren. Erleuchtung, die verändert sich nicht. Sie können aber noch so ein Perversling sein, psychopathisch, die bleibt da. Vielleicht hat Hitler halt nur seine Hunde geliebt, aber er wusste, was Liebe ist. Es gibt nicht einmal einen Psychopathen, der nicht irgendwo einen Bezug zu diesem inneren Gefühl hat, zu diesem inneren Zustand. Und darum habe ich dann mit vier, das konnte ich nicht formulieren, das ist nicht formulierbar, aber ich kann dann im Nachhinein darüber reden, habe ich schon gewusst, hey, Liebe muss da sein. Und wenn die da ist, dann ist die einzige Frage, wie kann ich die reaktivieren, wenn sie, warum auch immer, verloren geht. Ist egal, warum sie verloren geht. Und seit ich fünfjährig bin, ist meine Frage, ich habe sie noch nicht hundertprozentig beantwortet, leider ist das schwierig, ist immer wieder, wie kann man sich und Menschen erklären, verstehend machen, leben, dass dieses Grundprinzip da ist. Und dann ist mir natürlich später, als ich vielen Menschen geholfen habe beim Sterben, ist mir aufgefallen, ja, beim Sterben ist es ja genau dasselbe. Was passiert beim Sterben? Ich behaupte, aus meiner Beobachtung, Sie können all die Gräuelmärchen mit dem ganzen Karma-Business vergessen. Zum Beispiel, jemand, der sich erhängt, der muss dann noch ein bisschen leiden und im Bardo und lernen und da, da, da. Oder jemand, der zu viel Morphium bekommt, der ist halt ein bisschen beduselt und darum lieber geben wird, lassen wir ein bisschen Schmerzen und ein bisschen weniger Morphium, dass die wach sterben können. Meine Erfahrung ist, sobald man, und das hat dann wieder etwas zu tun mit meiner Kindheit, sobald man aus dem Körper austritt, ist es bei allen dasselbe. Ein Zustand von innerem Frieden, Stille und dieses Gefühl von, hey, was soll ich eigentlich in diesem blöden Körper? Ja, wenn diese Atmosphäre von Liebe nicht wäre, dann möchte doch jeder sofort wieder zurück in den Körper. Und dort hat eben zum Beispiel die Religionen ein riesen Desaster angerichtet. Die Religionen haben recht, wenn sie sagen, wie mehr weg vom Körper, die haben das natürlich nicht so gesagt, die haben gesagt, wie weniger Sex, umso mehr Liebe. Stimmt, aber es hat mit dem Sex nichts zu tun. Die tantrischen Leute, die haben dann gesagt, okay, vielleicht können wir da ein bisschen bescheißen und wir lassen die Energie ein bisschen gegen oben laufen und dann ist es dann vielleicht nicht der Sex, der da mitspielt und so. Aber die Tatsache ist, weg vom Körper, ich nenne das Außerkörperliches, und das Unglaubliche ist, diese Energie da, die ich beschreibe die als Qualitätsaura, ich gebe den verschiedenen Beschreibungen, ich beschreibe die als außerkörperliches Bewusstsein, das ist ein Zustand, den jeden von euch kennt. Das Mindbewusstsein, die Aura, die reagiert aufgrund von Ursache-Wirkung. Das außerkörperliche Bewusstsein, also die da, die reagiert nicht auf Ursache-Wirkung. Und weil das so ist, behaupte ich natürlich eben auch, dass das Karma kann man vergessen. Nehmen wir ein Beispiel. Ich bin immer noch dabei, die Liebe zu beweisen, dass die von Anfang an da ist. Nehmen wir als Beispiel den Prozess des Vergebens. Jetzt Ostern oder Auferstehung. Jesus hatte Viagra. Wenn Sie jetzt diesen Prozess ansehen des Vergebens, eine von der Urformen des Christentums, was heißt vergeben? Und energetisch bedeutet vergeben nichts anderes als absolut hundertprozentig die Vergangenheit sein lassen. Und das Unglaubliche ist, wenn ich aus dem Körper gehe, das heißt, wenn ich weg bin vom Mind, darum heißt das ja Time-Therapie, das Ich ist Zeit. Zeit ist die ganze Geschichte, das ganze Wissen, die ganzen Modelle, die ganzen Ideologien, die ganzen Strukturen, das fällt weg. Und wenn das wegfällt, ist die Zeit weg. Und wenn die Zeit wegfällt, ist niemand da, der sagt, buk, 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 was hast du in diesem Leben gemacht, jetzt musst du da noch ein bisschen. Liebe ist eben das absolute Enden der Geschichte. Ja, und das kennt ihr natürlich alle. Wenn ihr sagt, ich liebe dich, aber nur wenn du beginnst, dich zu verändern, ist das nicht mit Liebe zu tun. Wenn ihr sagt, ich liebe dich, aber ich erinnere mich daran, dass du das so und so gemacht hast, dann hat das nichts mit Liebe zu tun. Das meint man mit unconditional, ohne jeden Bezug. Liebe ist zeit- und bezugslos. Und ich behaupte jetzt, der Sterbeprozess ist ein Beweis davon, das würde nicht so ablaufen, wenn es nicht schon da wäre, eben in diesem außerkörperlichen Bewusstsein. Die Frage ist natürlich, von dem, was ich vorhin gesagt habe, oben, dass man eben diesen Fluss, diese Liebe, Heraklitus hat das wunderbar gesagt mit dem Fluss im Wasser, man kann nur darin rumplatschen und dann ist es immer wieder neu, aber man kann sie nicht fassen, man kann sie nicht manipulieren, der Wille hat keine Chance, das kennt ihr alle auch. Alle, die ja einmal verliebt waren, und dann kommt jemand und sagt, oh, lass die Finger von dem, das ist weg, da könnt ihr mit dem Willen nichts mehr machen, man wird süchtig. Wisst ihr, dass bei jeder Droge ähnliche Zentren aktiviert werden, wie bei, wenn ihr verliebt seid. Endorphine, ganz bestimmte Regionen. Aber das Wichtigste ist, dass eben bei, zum Beispiel bei Ecstasy, der Amygdala, der Mandelkern, der zuständig ist für Emotionen, ist reduziert. Das Unglaubliche allerdings ist, wie mehr die Droge wirkt, ohne dass man darauf reagiert. Umso mehr werden alle inneren Prozesse im Gehirn reduziert und dann sind nur noch der Kortex und ganz bestimmte Punkte aktiv, die das ganze Gehirn genau gleich aussehen lassen, wie wenn man Musik hört. Habt ihr schon mal Musik gehört, mit immer zu sagen, huch, wenn das Stück aufhört, habe ich Angst, dass noch das nächste nicht kommt. Dann entsteht automatisch ein Zustand von, ich höre einfach. Ihr könnt auch nicht zuhören, wirklich entspannt, wenn ihr sagt, diese Gitarre tönt jetzt aber nicht so gut, wie wenn diese. Ihr hört einfach. Zuhören ist nichts anderes als ein natürlicher Zustand von Empfänglichkeit. Und Liebe ist nichts anderes als ein Zustand von Empfänglichkeit. Aber um zu diesem Zustand zu kommen, da ich es nicht mit Willen machen kann, muss ich, das was ich beschrieben habe, in diesen Zustand des inneren Friedens geraten. Das ist der Unterschied zum Beispiel im Christentum, wo man immer wieder sagt, du musst deinen Nächsten lieben, etc., wie dich selbst, das ist übrigens höchst interessant. Wenn sie den Nächsten lieben wie sich selbst, dann können Sie sicher sein, in 80% von allen Menschen, dann lieben Sie den Nächsten nicht sehr. Dann müssen Sie sich mal überlegen, diesen schönen Satz. Im Buddhismus wird der innere Zustand des Friedens höher gewertet als Liebe. Und zwar einfach, weil Liebe nicht machbar ist. Aber dieser innere Zustand von Frieden ist erreichbar. Das Begriff erreichbar ist natürlich falsch, aber die Wörter sind halt etwas unglaublich Schwieriges. Jetzt versuche ich das so gut ich kann eben zu beschreiben. 80%. Und im Moment versuchen Sie einfach darauf, sich einzustimmen, ob Sie das mitempfinden können. Nie vergessen, es kann alles total falsch sein. Ich kann nur leben, wie ich es wahrnehme, und ich lebe glücklich damit. 80% von unserer Energie geht nicht in die Vergangenheit, das ist ein Psychomärchen. 80% von unserer Energie ist ausgerichtet auf die Zukunft. Findet mich mal gut, werde ich es schaffen? Jede Frau weiß das natürlich viel besser als Männer. Jeden Morgen für die Zukunft eine halbe Stunde vor dem Spiegel. Und das nicht wegen der Vergangenheit. Die ist vorbei, wegen der Zukunft. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass wir 80% der Energie verbrauchen, die wir zur Verfügung haben, um ob uns jemand mag, um uns jemand versteht, ob uns jemand irgendetwas. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Das ist doch jeder Schizophrener normaler. Dem ist das nämlich Wurst. So. Und die Frage ist, wie komme ich von diesen 80% weg? Zuerst muss ich einmal sehen, dass jede Form von Ablehnung, vor der wir so unglaubliche Angst haben, nichts anderes ist als Freiheit. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. 80%, wenn man das reduziert, der Energie geht darauf, werde ich geliebt oder werde ich nicht geliebt, wenn wir alle schönen Scheininterpretationen wegnehmen. Heißt, ich bin immer darauf ausgerichtet, werde ich akzeptiert oder nicht. Und jetzt kehren wir das Prinzip mal um. Was würde geschehen, wenn Sie nicht die Freiheit hätten, abzulehnen? Dann wären wir alle Roboter. Die Möglichkeit, das potenziell zu sagen, nein, ich will nicht, ist ein Teil der Freiheit. Und jetzt sind wir ununterbrochen, torpedieren wir die eigene Freiheit, weil wir eine Unterscheidung machen zwischen mir und den anderen. Ich bin wichtig, also darf man mich nicht ablehnen, aber ich bin auch so wichtig, dass ich jeden anderen ablehnen darf. Das ist ein Koan, das ist ein Paradox. Und es ist ein unsinniges Paradox, weil es dazu verführt, ununterbrochen die Antennen ausgerichtet zu haben, wie muss ich sein, dass ich nicht abgelehnt werde, was erstens zu einer chronischen Verleugnung führt. Die hat dann auch auf den Körper einen Einfluss. Und zweitens dazu führt, das ist klar, wenn man das ansieht, im energetischen Prozess, dass man nie in einen Zustand von Entspannung kommt. Nicht einmal zu Hause, wo man alleine ist. Jedes von uns übrigens hat mindestens 5 Persönlichkeiten. Spätestens, wenn Sie im Auto sitzen, im Stau und in der Nase bohren, dann wissen Sie das. Weil diese Persönlichkeit würden Sie dann nie an einem Esstisch haben. Wir sind ununterbrochen Persönlichkeiten, die sich verändern. Darum ist auch dieses ganze Zeug von, ich muss wissen, wer ich bin, können Sie vergessen. Werden Sie nie rauskriegen. Nie. Nie. So, was bedeutet das? Es bedeutet, dass innerer Friede entsteht, wenn Sie begriffen haben, dass jeder Mensch in seinem Verhalten geprägt ist von seiner Grundstimmung und dass diese Grundstimmung nichts mit ihnen zu tun hat. Ich gebe Ihnen ein fantastisches Beispiel, das Sie alle kennen. Alle Mütter und Väter, die ein Baby auf die Welt gebracht haben. Alle Babys schauen furchtbar rein, grässlich. Aber als Eltern ist das das Schönste, das Größte. Warum? Weil das objektiv so schön ist? Ja, wegen meiner Grundstimmung. weil ich das Kind liebe, erlebe ich es schön. Was passiert mit Leuten, von denen man das Gefühl hat, aus seiner Grundstimmung, die sind vielleicht gegen mich oder was? Die erlebt man als arrogant, unsympathisch, weniger schön, Glatze, all dieses Zeug. Es ist unsere Grundstimmung. Und wenn ich jetzt sehe, dass jedes Verhalten eines Menschen auf dieser Grundstimmung basiert, dann muss ich mich nicht mehr verstellen. Wo ich die Energie nicht mehr 80% einsetzen muss, weil ich sehe, jede Ablehnung ist Freiheit und weil ich sehe, dass die Person nur so reagiert, weil sie eine Grundstimmung hat, die unabhängig von mir ist, habe ich diesen Zustand von Freiheit. Die Energie, Freiheit heißt ja, dass die Energie frei ist und nicht gerichtet, blockiert, eingefroren. Dann ist plötzlich das Potenzial aktiviert. Aber dieses Potenzial ist eben nicht der innere Teil der Aura, sondern dieser äußere Teil. Meine Beobachtung, da sagen dann viele Leute, der kann schon sagen, aber ihr werdet es dann in Bezug zu, die die Drogen gehabt haben, realisieren, was ich meine. Meine Beobachtung ist, dieser äußere Teil, der eben sich nicht verändert, der ist verankert, nicht über den Mind, sondern über das Herz. Von dort kommt diese seit tausenden Jahren Philosophie oder Symbolik des Herzens. Und was ja bis jetzt, ich habe auch mit Forschung betrieben über Ecstasy zum Beispiel, was bis jetzt in keinem Gehirn, da kann man noch so viele PET-Bilder machen, und bis jetzt wirklich niemand wirklich erklären kann, ich kann es erklären, aber eben nur im Niemandsstil, weil ich es nicht beweisen kann. Niemand kann sagen, warum Ecstasy als erstes hier das Gefühl entsteht von Öffnung. Man kann schon sagen, ja, die Rezeptoren da und so und diese und der Serotonin A1-Rezeptor wird aktiviert etc. Aber das erklärt nicht, was da passiert. Diese Öffnung. Und diese Öffnung ist natürlich einfach, weil dieser äußere Teil da über das Herzchakra verankert ist, beim Sterben dieser letzte. Und dann wird das von da losgelassen. Nicht, weil man es tut, sondern es passiert einfach. Wenn jetzt der Bezug mehr mit dem entsteht, entsteht hier eine Öffnung. Nehmen wir das Beispiel Depression. Es wird kaum, es gibt immer Ausnahmen, aber es wird kaum ein depressiver Mensch geben, der nicht sagt, ich fühle hier einen Druck. Depression heißt, keine Perspektive mehr haben. Und keine Perspektive mehr haben heißt nichts anderes, als ich habe den Zugang zu der Ressource, zu meiner inneren Natur irgendwo, irgendwie verloren. Und das ist diese Stimmung, diese Atmosphäre. Gefühle kommen und gehen, aber diese Grundstimmung, die bleibt. Die Frage ist nur, wie stark ist man in Bezug damit? Und jetzt komme ich zurück zu diesem inneren Frieden. Wie weniger, dass ich etwas machen muss. Darum ist Altwerden ja so toll. Wie älter das man wird, umso weniger muss man irgendetwas beweisen. Ihr müsst froh sein, wenn ihr alt werdet. Das ist toll, fantastisch. Außer die Jungen, ihr könnt jetzt lernen, wie man damit umgeht, bevor man alt ist. Dieses Zustand von einfach nicht mehr die Energie da gegen außen richten, führt dazu, dass sich das Herz öffnet. Darum sage ich immer, ich kann hier einen Depressiven hinstellen, ich bin jetzt ein bisschen provokativ, und dann sagen, ja, diese fantastische Energie von allen Menschen, und jetzt machen wir eine Healing zu diesen Depressiven, und jetzt bringen wir all die Energie hier hin. Solange der Depressive nicht eine Bewegung auf euch zumacht, passiert gar nichts. Ich kann über Heilung die Energie vielleicht in ihm aktivieren, aber sie muss dann den Weg gegen außen finden. Wenn sie das nicht tut, Und das gilt für alle Formen von Heilung. Wenn ich jetzt nichts mehr muss, was bleibt dann übrig? Dazu brauche ich keine Drogen. Im Zen, und das ist das Missverständnis aus meiner Beobachtung im Zen werden nicht die Eltern beschimpft, sondern das Ego. Das Ego muss weg. Ja, jetzt versuchen Sie mal in dieser Welt zu leben ohne Ego. Wir reden nicht von Egoismus, sondern das Ich, ich nenne das das abstrakte Ich. Das ist doch Blödsinn. Newton ist doch nicht aufgehoben, weil Einstein kommt. Das ist ein anderes Energieprinzip. Ihr Ich ist ganz wichtig, aber ihr müsst es auf der richtigen Ebene brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt nichts mehr zu tun habe, was passiert? Mein Ich erweitert sich, weil es nicht mehr die Energie nicht mehr auf ein Ziel gerichtet ist, nämlich mögen die mich oder mögen die mich nicht. Es wird frei und frei heißt, es gibt eine Öffnung, einen größeren Fluss, dann hat man da diese Herzschwingung, dann wird hier das außerkörperliche Bewusstsein aktiviert. Das heißt, das Spektrum, in dem wir leben, das natürlich völlig reduziert ist, jeder Hund ist medial. Hunde, Katze, die sehen Geister, viel medialer als jeder von uns. Katzen übrigens, die sind auch viel meditativer. Die können stundenlang, ohne dass sie zuerst bei einem Guru gewesen sind, machen aber auch alle Babys machen das. Ich mag mich erinnern, meine Mutter, meine Adoptivmutter, die hat mich immer gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, nichts. Und sie sagt, nichts kann man nicht machen. Sie hat recht, nichts kann man nicht machen, man macht eben nichts. Und wenn jetzt die Energie eben nicht gebraucht wird, um etwas zu erreichen, was bleibt übrig? Ein Zustand von Stille. Innerer Friede ist einfach ein Zustand von Stille. Stille ist die Absenz von Zeit. Stille ist die Absenz der Idee, ich muss etwas werden. Und jetzt frage ich Sie, wenn das so ist, wie wollen Sie erleuchtet werden, solange Sie erleuchtet werden wollen? Es ist nicht möglich. Das Ich kann nicht erleuchtet werden, also muss das Ich aufhören, etwas zu tun zu wollen auf der psychospirituellen Ebene, nicht auf der psychologischen und nicht auf der Körperebene. Und das, was ich vorhin gesagt habe, aus dieser Stille entsteht natürlicherweise Liebe. Jetzt ist nur das Problem, wieso haben wir so Mühe? Diese 80% von Energie, wo dagegen vorne gerichtet ist, auf ich muss gut sein, ich muss speziell sein, einfach loszulassen. Und die Antwort, meine Beobachtung, immer im Hinterkopf behalten, das mag völlig falsch sein, aber ich lebe gut damit, mit dem Falschsein, ist, weil wir ständig beobachten, was da draußen passiert. Unsere Beobachtung ist immer gegen außen gerichtet. Das, was Sie alle Meditationen versuchen, Meditation, das garantiere ich Ihnen, wird nie zur Erleuchtung führen. Meditation ist nichts anderes als lernen, sich selbst auszuhalten. Und warum man die Augen dazu zu hat und wenn möglich in einer Gruppe, wenn es in einer Gruppe ist, sich nicht um die anderen kümmert, ist einfach, weil dann die Beobachtung, die Perspektive der Beobachtung sich gegen innen richtet. Mit gegen innen meine ich natürlich nicht da in sich, da drin hat es nur Fleisch und Blut. Mit innen meine ich weg von der äußeren Welt, die ständig ein Angst erzeugt, wie ich sein sollte. Sondern es ist eine Bewegung gegen innen. Und diese Bewegung, ich habe gesagt, die Natur, wir sind von Natur aus Liebe, und jetzt sage ich einen zweiten Satz, wir sind von Natur aus Beobachtung. Sie können gar nie nicht beobachten. Es ist unmöglich. Sogar Koma-Patienten, weiß man heute, haben eine Beobachtung. Achtung, ich sage extra nicht Bewusstsein. Alzheimer. Meine Erfahrung mit Alzheimer-Patienten. Wenn man einem Alzheimer-Patient im letzten Stadium, das heißt, das Gehirn kann auf nichts mehr reagieren, aber jetzt im negativen Sinn, also auch die Motorik, nicht nur das Gedächtnis, 80% des Gehirns ist Gedächtnis, wenn das weg ist und man spielt jetzt ein Stück Musik, das die vor ungefähr 2 Monaten emotional gehört haben, dann kommen die Tränen, obwohl es so aussieht, wie wenn die nichts aufnehmen. Das außerkörperliche Bewusstsein lässt sich nie ausschließen, auch nicht im Schlafen. Das heißt, ihr seid immer ununterbrochen Beobachtung. Es ist nicht möglich, nicht zu beobachten. Das Einzige, was man versuchen sollte, ist, dass die Beobachtung nicht gegen außen gerichtet ist, sondern gegen innen. Das heißt nicht die Wahrnehmung, wie reagiert das andere, sondern was passiert in mir auf die Reaktion. Was passiert in mir während einem Prozess. Und das ist ja das unglaublich, das Grandiose zum Beispiel, eine von den besten Drogen für das und das zu lernen, ist nicht Ecstasy, weil die hat eine Tendenz, dass man so die Welt verändern will gegen außen, sondern LSD oder Mescalin. Dieser Zustand zum Beispiel von Einheit, die gewisse Leute beschreiben auf LSD. Wenn wir das mal energetisch übertragen, heißt nichts anderes, als dass die Ich-Beobachtung aufgehört hat. Es ist einfach eine allgemeine Beobachtung. Wir werden uns mit der Beobachtung morgen befassen. Das heißt, ich nehme jetzt ein Beispiel, Sie beobachten als Beispiel Ihre Hand. Sie haben jetzt 7 oder 8 Gedanken gleichzeitig, nämlich das, was Sie hören, Umsetzung in Bezug zu, was Sie schon gehört haben. Dann gleichzeitig ist ein Gedanke, der sagt, ich sitze gut da. Das ist ein anderer Gedanke, der sagt, ich bin heiß-kalt. Das ist ein anderer Gedanke, der sagt, ich bin bequem-unbequem. Das ist ein anderer Gedanke, der sagt, wieso hat er eine Glatze? Ist er ein Mönch oder hat er keine Haare? Das sind alles Dinge, die gleichzeitig ablaufen. Ein Gedanke hat einfach Priorität. Und Sie beobachten Ihre Hand. Und jetzt kommt das Grandiose. Was ist es, was macht, dass Sie wissen, dass Sie Ihre Hand beobachten? Es gibt einen Mind-Beobachter, das ist das innere System, das beobachtet Körpersensationen, Gedanken, Gefühle, Wärme etc., all das. Und dann gibt es eben noch das, was ich den zeitlosen Beobachter nenne, der ist da mit diesem Außerkörperlich verbunden, der beobachtet ständig, was Sie beobachten, aber er ist nie betroffen von dem Beobachtenden. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Wenn der Beobachter, der beobachtet, wie Sie beobachten, wenn Sie versuchen, den zu beobachten, dann ist er sofort weg und beobachtet, wie Sie beobachten, das nennt man Gott. Das ist Gott, das Unbeschreibbare, das Endlose. Sie können es nie fassen. Es ist nie fassbar. Das ist Gott. So, und jetzt, wenn Sie von da ausgehen, dann stellt sich ja die einfache Frage, was ist es, das uns daran hindert, diese Beobachtung ununterbrochen zu haben, wenn es ja unsere Natur ist? Lassen Sie mich den Begriff Natur erklären. Natur heißt nichts anderes, als dass es keine Energieanstrengung braucht. Wie heißt das schöne Ding, das Pepper Mobile oder wie das Ding heißt? Der Heilige Gral. Etwas, das keine Energie braucht. Wenn Beobachtung nicht vermeidbar ist, dann braucht es keine Energie. So wie Liebe. Sie brauchen keine Energie für Liebe. Sie bekommen Energie durch Liebe. Wollen Sie Das ist das, was die Mystiker, die christliche Religion, auch andere meinen mit die Liebe heilt. Ich behaupte allerdings, alle psychischen Probleme sind heilbar, aber nicht alle körperlichen Probleme. Haben Sie schon mal einen Erleuchteten gesehen, der nicht gestorben ist? Der Körper zerfällt. Also kann man auch mit der größten Liebe nicht alle körperlichen Probleme lösen, heilen. Aber Beobachtung braucht keinen Aufwand. Also stellt sich die Frage, was hindert uns daran, wenn die ja immer da ist, nicht ununterbrochen diese Beobachtung zu haben, wenn sie ja unsere Natur ist. Und ich wusste das seit mindestens 10-jährig. Aber ich habe bis vor kurzem gebraucht, um das in Worte zu fassen. Das ist das unglaublich Idiotische. Man weiß es und man kann es nicht in Worte fassen. Das ist das, was einem passiert, leider mit zum Beispiel Ecstasy am stärksten. Man weiß plötzlich, wie es ist, und wenn der blöde Trip aus ist, dann ist, weiß man es wieder nicht. Ja? Das ist das Dumme mit Trips. Und darum sage ich natürlich, Drogen fantastisch, um einen Einblick zu bekommen, was geschieht, aber Drogen werden Sie nicht wirklich glücklich machen. Es ist, wenn Sie dann den Weg ohne die Droge finden. Aber die Droge ist ein fantastischer Öffner. So, also ist meine Frage war, warum haben wir Mühe, einfach diese Natur der Beobachtung wahrzunehmen? Und meine Antwort ist ganz einfach, wir haben nicht genug Wahrnehmung. Wir haben nicht genug Energie von Wahrnehmung. Buddha hat immer wieder gesagt, Achtsamkeit. Dann hat ihn mal einen Mönch gefragt, ja, wie werde ich achtsam? Da hat Buddha gesagt, über Achtsamkeit. Da hat der Mönch gefragt, ja, wie komme ich zu Achtsamkeit? Über Achtsamkeit. Und Buddha hat gesagt, über Achtsamkeit. Achtsamkeit, Wahrnehmung. Und dann habe ich plötzlich, obwohl ich das schon mit 10, 12 wusste, habe ich plötzlich begriffen, wie man das beschreiben kann, wo das Problem der Wahrnehmung liegt. Jetzt muss ich dazu erst ein bisschen ausholen. Was ist in diesem Raum außer mir das Wichtigste? Der Space. Ich übertrage das jetzt aufs Gehirn. Was ist bei Millionen von Neuronen, Neuronen sind einfach der biologisch, neurobiologische Begriff für Zellen, was ist das Wichtigste bei allen Millionen von Zellen, Neuronen im Gehirn? Der Space zwischen den Neuronen, Synapse genannt, die Leere dazwischen, weil sie ohne die nicht kommunizieren können. Was nützen alle Neuronen ohne Kommunikation? Bewusstsein ist in Beziehung sein, kommunizieren. Wenn man das jetzt überträgt, das werden wir dann morgen zum Beispiel üben, was ist die Essenz von Atmung? Mit Sicherheit nicht einatmen. Weil versuchen Sie dann, bitte nicht hier, versuchen Sie das mal, dann werden Sie ohnmächtig und irgendwann sterben. Auch nicht die Ausatmung, es ist der Space zwischen der Ein- und Aus- und Einatmung. In der modernen Meditation, die wir morgen pflegen, also praktizieren, lerne ich den Menschen, nur auf den Space zu achten. Oder nehmen wir das Beispiel einer Aura. Die meisten Leute sagen, Aura sehen, der muss entwickelt sein. Der muss überhaupt nicht entwickelt sein. Er muss nur etwas machen. Nicht auf die Form achten, sondern auf das vor und hinter der Form. Das Gehirn ist Objekt bezogen. Das ist Überleben. Vor 2000 Jahren hätte ich Ihnen nicht empfohlen, im Schneidersitz im Dschungel zu sitzen und umzusingen. Schnell weg vom Fenster. Oder wenn Sie über eine Straße laufen, um zu überleben, können Sie nicht sagen, ach, der Space. Sie müssen auf das Objekt achten. Auf der spirituellen Ebene müssen Sie auf den Space achten. In der alten Tradition hat man das genannt, depersonalisieren. Buddha hat gesagt, absolute keine Identifikation. Und jetzt achten Sie mal, wir sind immer noch bei der Frage, warum Wahrnehmung, warum das so schwierig ist zu beobachten. Ich habe gesagt, weil wir zu wenig Wahrnehmung haben. Warum haben wir zu wenig Wahrnehmung? Weil die ganze Energie darauf geht, objektbezogen zu sein. Auf die Form ausgerichtet zu sein. Was ist zum Beispiel die Form von Religiosität? Religion. Vergessen. Modelle, Ideen etc. Jetzt, wenn Sie das beobachten, wenn Beobachtung die natürliche Natur von uns ist, und ich nehme jetzt was Ashtavakra in meinem neuen Buch, die Sutras, das Tao des Glücks, sagt, nicht nur keine Identifikation mit Form des Körpers, mit Formen, die alle in der Bhagavad Gita geschrieben kommen und vergehen, sondern auch mit Gefühlen. Unser riesiges Problem ist, dass wir nicht begriffen haben, dass zwischen einem Gefühl und Fühlen ein entscheidender Unterschied ist. Wenn die Wahrnehmung immer auf Gedanken, das ist eine Form, und was ich für ein Gefühl habe, ausgerichtet ist, das ist eben auch eine Form, dann hat sie nicht genug Energie für den Prozess Lao Tse's Fluss. Wir müssen uns auch verabschieden vom Bezogensein, anhaften auf ein Gefühl. Ja, ich habe jetzt das Gefühl. Ich fühle jetzt so und darum ist das so. Das Entscheidende ist nicht das Gefühl. Das Entscheidende ist der Fluss des Fühlens. Ein ständiges Einfühlen. Weil jedes Mal, wenn ich etwas wahrnehme und das sofort mit einer Form verbinde, gibt es eine Einfrierung dieser Energie. Die ist dann nicht mehr zur Verfügung. Wenn aber auch Fühlen, von dem wir ja so viel halten, ein Fühlen bleibt und nicht zu einem Gefühl, zu einer Form wird, dann kann Energie nicht eingefroren werden. Das heißt, dann ist der Prozess des ununterbrochenen Bewegung der Wahrnehmung gegeben. Und ich weiß natürlich, das ist nicht so einfach, weil in den 60er Jahren hat man uns beigebracht, Denken ist nicht so gut, dabei ist Denken fantastisch. Man muss es nur am richtigen Ort gebrauchen. Und hat gesagt, ihr müsst fühlen. Aber man hat vergessen zu sagen, nicht fühlen im Sinn von, ich habe ein Gefühl und das ist jetzt mein Gefühl. Das ist Identifikation, das ist Personifizierung, sondern Fühlen. Was ist der Prozess des Fühlen? Nicht die Form davon, das Gefühl, sondern Fühlen. Und dann kommen Sie natürlich ganz schnell zu einem uralten System, aber bis zu einem gewissen Grad missverstanden, nämlich der Begriff Empathie. Empathie ist das Einfühlen. Aber wir haben natürlich etwas dort, die meisten von uns, missverstanden. Einfühlen, die Indianer haben gesagt, du musst Empathie ist, du musst einen Tag in den Schuhen deines Partners laufen, um zu wissen, wie der Partner ist. Einfühlen darf eben nicht nur in Bezug zu einer anderen Person stattfinden. Empathie muss immer auch ein Fühlen von sich selbst sein. Wenn das getrennt wird, dann wird die Energie gespalten. Es muss ein Fluss sein, und das ist das Großartige von Ecstasy. Das ist, würde ich sagen, die Hauptkomponente von Ecstasy. Ist, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich nicht ständig beschreibe. Beschreibung ist nichts anderes als Denken. Der Prozess des Denkens ist Beschreibung. Das Großartige von Ecstasy, die Hauptkomponente, ist, dass ich, wenn ich nicht beschreibe, diesen Fühlprozess wahrnehmen kann. Und der ist eben nicht nur in Bezug zu anderen, sondern er ist auch in Bezug zu mir. Es ist ein Fühlen, das die Trennung zwischen dir und mir aufhebt. Wenn es aber nur ein Fühlen ist auf die anderen, dann findet trotz dem ganzen Fühlen Trennung statt. Und wo Trennung entsteht, man könnte auch einfach sagen Konflikt, man könnte auch einfach sagen Dualität, man könnte auch einfach sagen ein Gegenüber, dort ist immer reduzierte Energie. Das ist das Erste. Das ist aber noch relativ einfach. Die meisten von uns werden irgendwann zumindest zum Beispiel durch Ecstasy merken, ja natürlich geht es nicht um einen Gedanken oder um ein Gefühl, sondern es geht um dieses Fühlen. Aber der zweite Prozess, der ist für uns alle viel, viel schwieriger. Jetzt nehmen wir von Empathie, wir übersetzen jetzt mal Empathie ein bisschen anders, nämlich mit dem Begriff Mitgefühl. Mitgefühl besteht aus Liebe und Trauer gleichzeitig. Lassen Sie sich das kurz, bevor ich zum Mitgefühl dann gehe, erklären. Die meisten Leute, ich unterscheide zwischen drei Ängsten. Biologische Angst, über die müssen wir uns nicht unterhalten. Niemand von uns hat wirklich biologische Angst, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Also zum Beispiel, ob ich morgen noch Existenz habe, ob ich genug zum Essen habe, ob ich ein Dach über dem Kopf habe. Die psychologische Angst, über die reden wir dann. Und die spirituelle Angst, die ist die dritte Ebene, die lassen wir im Moment auch weg. Die meisten von uns haben eine Abneigung gegen Angst, die psychische Angst, die psychologische Angst. Aber ich frage Sie, wenn Sie sich das mal wirklich radikal neu ansehen, könnte es nicht sein, dass jede psychologische Angst nichts anderes ist als Liebe? Die Wurzel, behaupte ich, von jeder psychologischen, psychischen Angst ist Liebe. Ich nehme Ihnen gerne zwei Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause, ich nehme immer dasselbe Beispiel, zu Hause am Abend. Das Telefon klingelt, Ihr Mann ist oder Ihre Frau, ist egal, am Telefon und sagt, hey, ich hatte gerade einen Autounfall, ich bin im Spital, man weiß noch nicht, was viel ich gebrochen habe, was kaputt ist. Und Sie sagen, Pech gehabt, ruf an, wenn du wieder gesund bist. Das ist keine Angst haben. Oder nehmen Sie die meisten von denen hier, die Eltern sind, Sie sagen Ihrer Tochter, 10 Uhr musst du zu Hause sein. 11 Uhr ist sie nicht zu Hause, 12 Uhr ist sie nicht zu Hause, 1 Uhr ist sie nicht zu Hause. Keine Angst haben würde heißen, Pech gehabt, ich gehe jetzt schlafen. Können Sie das? Wenn immer Sie einen Bezug zu Liebe haben, haben Sie auch Angst. Angst heißt eigentlich caring, sich Sorge machen. Glauben Sie keinem Guru, keinem Buch, das sagt, Erleuchtung ist, wenn Sie keine Angst mehr haben. Dann sind Sie nicht erleuchtet, sondern ein Psychopath. Das ist nicht möglich. Sie sorgen sich. Und jetzt überlegen Sie sich das mal in Bezug zu sich selbst. Nehmen Sie es weg von außen. Die 80% da in die Zukunft. Gerade weil Sie sich so Sorge tragen, gerade weil Sie sich wirklich lieben, darum müssen Sie sich auch nicht bewusst lieben, gerade weil Sie diese Liebe in sich tragen, haben Sie so viel Angst für sich. Und darum ist es so eine unglaubliche Tragik, das nenne ich dann die Gefühlskette, eine unglaubliche Tragik, dass man statt bei der Angst zu bleiben, zur Aggression geht. Es gibt keine einzige Form von Aggression, die nicht ein Symptom von Angst ist. Das gibt es nicht. Aggression ist immer der Versuch, jemand anderem mehr Space wegzunehmen und so zu tun, wie wenn der andere mehr Angst hätte als man selbst. wenn sie nur das sehen, wenn sie nur sehen, dass jeder Impuls von Aggression ein Symptom von Angst ist und dann nicht auf die Aggression gehen, sondern bei der Angst bleiben, haben sie schon 50% von allen psychischen Problemen gelöst. Das garantiere ich Ihnen. Und dann achten Sie noch, das, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt keine Form von Aggression, die nicht ein Bumerang ist. Es zerstört Sie, nicht die andere Person. Wir reden hier nicht von Aggression, wo man jemanden umbringt. Wir reden hier von der ganz alltäglichen Aggression des Ärgers, der Wut. Wut ist einfach eine snobistische Form von Aggression. Verharmlosung des Energiezustands. Wenn immer Sie Aggression gegen jemanden empfinden, der ist vielleicht schon weg. Ihre Eltern, Sie können Aggression Ihren Eltern gegenüber empfinden, die merken das vielleicht nicht. Aber Ihr Körper, Ihre Seele, Ihr Energiefeld, Ihre Verankerung beim Herz merkt das. Ein weiterer grandioser Punkt, wenn es um Ecstasy geht. Sie erleben, was erleben Sie? Dass Aggression nicht mehr da ist. Sie erleben aber auch, wenn Sie Glück haben, dass keine Angst mehr da ist. Aber Sie erleben etwas anderes. Unter Umständen, bei den meisten, wenn Sie ehrlich sind, erleben Sie plötzlich einen Zustand von Trauer. Es gibt keine psychologische Angst, die nicht in Ihrer Symptomatik, in Ihrer Grundfestung Trauer ist. Das ist das Riesenunterverhältnis im Buddhismus. Erster Sutra vom Buddha. Wenn Sie leiden und Leiden versuchen zu vermeiden, werden Sie leiden. Völlige falsche Interpretation Buddhas. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ich falle falsch. Es heißt, wo man Mitgefühl vermeidet, wird man leiden. Nehmen wir ein Beispiel. Sie haben nie, wenn Sie sagen, ich nehme das pragmatisch wie möglich, wenn Sie sagen, ich habe Angst, dass man mich nicht liebt, dann sagen Sie nichts anderes, wenn Sie wirklich im Fühlprozess sind, dann sagen Sie nichts anderes als, ich bin traurig, dass man mich nicht liebt. Darum, wenn Kinder beginnen, Angst zu haben, dann müssen Sie dem Kind helfen, wieder zur Trauer zurechtzufinden, weil Babys, die schon, weiß man heute, Mitgefühl kennen, keine Angst haben, sondern sie haben Mitgefühl. Und Mitgefühl, das hilflos macht, führt zu Trauer. Wir tragen Trauer in uns, wenn wir abgelehnt werden. Wir tragen Trauer in uns. Mentaler Schmerz ist immer Trauer. Jeden Tag bekomme ich von Spitälern Leute, die keinen Befund haben. Und wenn man denn diese psychosomatischen Symptome ansieht, sind es immer Trauerelemente, die unterdrückt wurden. Aber achten Sie mal darauf, was passiert, wenn Sie wirklich Trauer zulassen. Achtung, nicht Selbstmitleid. Selbstmitleid ist Personifizierung der Trauer. Sie versuchen zu erklären, warum Sie trauern. Das dürfen Sie nicht. Dann sind Sie wieder bei einem Gefühl und nicht im Fühlen. Aber wenn Sie mal Trauer zulassen, und dann sagen die meisten Leute, das kann ich nicht zulassen, weil dann werde ich den Rest des Lebens heulen. Umgekehrt. Trauer ist die ultimative Form des Fühlens, das die Zeit wegnimmt. Trauer ist das absolute Hoffnungslose, keine Antwort auf eine Frage, keine Projektion auf etwas, keine Illusion von Hoffnung und auch nicht mehr, ich muss noch analysieren, was in der Kindheit war. Das ist genau das, was bei Sterbenden passiert. Und alle die mit Sterbenden, auch mit Leuten, die ihr geliebt habt, zusammen wart, ihr wisst, was passiert. Ihr habt plötzlich das Gefühl von absoluter Stille, von heilig, eine unglaublich schöne Atmosphäre, einfach weil dieser Trauerzustand, Trauer ist Transformation, eben das Herz öffnet sich, verwandelt, weil keine Zeit mehr ist, man kann nichts mehr tun, in Stille. Und aus dieser Stille, Liebe. Also lassen Sie die Trauer zu. Es ist eine unglaubliche Kraft. Und jetzt nehme ich wieder, gehen wir zurück zum Mitgefühl. Ich habe gesagt, Mitgefühl ist Liebe und Trauer gleichzeitig. Das Sorge tragen. Sie können nicht Mitgefühl haben, das ist dann wieder der Bezug zu der Angst, wenn Sie nicht leiden für etwas. Natürlich müssen wir das reduzieren. Sie können nicht jeden Tag vor dem Fernseher sitzen und sagen, ja, 40.000 Kinder sterben und leiden. Mitgefühl haben, dann werden Sie wahnsinnig. Also machen Sie dasselbe im Fernsehen, wie Sie das machen als Kind, wenn Sie sich hilflos fühlen. Was macht man, wenn man sich hilflos fühlt? Man gibt dem Ganzen einen Inhalt, eine Form. Ja, das ist halt das Karma. Oder irgendeine Ideologie. Oder irgendeine, kennen wir alle, beschäftigt werden. Ist eine andere Form. Trauer ist das Ende all dieser Formen. Und wenn ich jetzt Trauer zulasse, dann ist plötzlich diese Herzöffnung, das was eben bei Ecstasy ganz stark passiert. Und wenn ich jetzt gleichzeitig noch LSD habe, dann habe ich nicht nur eine Öffnung in diese Trauer, sondern ich habe gleichzeitig diesen inneren Bezug über die Beobachtung, die Wahrnehmung, dass nichts, aber gar nichts voneinander getrennt ist. Jetzt müssen Sie sich das einfach nochmal überlegen in Bezug, was ich gesagt habe. Die Handlung ist ein Teil, die Person ist etwas anderes. Wenn ich so tue, wie wenn die Person mit der Handlung verknüpft ist, dann trenne ich die Person. Wenn ich aber sehe, dass die Person aus ihrer Stimmung reagiert, handelt, reagiert, aber die Person eigentlich in ihrer Grundstruktur genau gleich ist wie ich. Sie kennt nämlich nur die Gefühlskette, sie reagiert nur auf die Gefühlskette. Gedanken sind einfach Konditionierungen der Kultur. Die Gefühlskette ist bei allen gleich, auch bei Tieren, auch bei Pflanzen. Tiere, Katzen, die Katzen haben, die können Eifersucht empfinden, die können Angst empfinden, Hunde, sogar Pflanzen können Angst empfinden. Dann ist da keine Trennung mehr. Und logisch reagieren sie nicht mehr auf etwas, das eigentlich dasselbe ist, negativ, auch wenn die Handlung so aussieht. Und jetzt übertragen Sie das wieder auf den Bezug zum Mitgefühl. Mitgefühl, Liebe und Trauer gleichzeitig. Jetzt komme ich zurück zu, was ich gesagt habe, dass der Buddhismus und wir alle einen kleinen Fehler machen beim Mitgefühl. Und der geht so. Es ist uns allen relativ möglich, energetisch einfach Mitgefühl zu haben für Leute, die, denen es schlecht geht, die Schmerzen haben, die unglücklich sind. Also alle, die ein bisschen im Moment weniger gut haben als wir. Aber das ist eben ganz ein Fauler. Mitgefühl muss eben auch enthalten für die, die glücklicher als ich bin. Und da beginnt das Problem. Es ist so schwierig, Mitgefühl zu haben, Empathie, sich zu freuen für die, die besser sind. Scheiße! Eifersucht, Neid. Aber ich sage Ihnen, energetisch für das Gehirn ist das Mitgefühl für jemanden, dem es nicht gut geht, und Mitgefühl für jemanden, dem es gut geht, dasselbe. Sie können nicht aufteilen. Sie müssen beides leben. Und solange Sie nicht sich erfreuen können, glücklich sind, wenn jemandem es besser geht als Ihnen, können Sie auch nie wirkliches Mitgefühl gegen die andere Seite haben. Das lässt sich eben auch nicht trennen. Und unsere Kultur hat nicht ein Problem mit Nicht-Lieben. Warum seid ihr immer mit anderen Menschen zusammen? weil ihr sie mögt. Natürlich wählt man aus, das gehört ins Prinzip der Freiheit, des Akzeptieren. Aber wir haben eine unglaubliche Schwäche wegen diesem ganzen Konkurrenz- und Competition-Business, Mitgefühl zu haben für jemand, dem es besser geht. Nein, nehmen wir das ein esoterisches Beispiel. Wenn jemand erleuchtet wird, dann sage ich nicht, wow, wenigstens eine, die im Universum verschwindet, sondern ich sage, wieso nicht ich? Und dann beginne ich zu suchen, wie kann ich auch? Haben Sie sich mal überlegt, dass die meisten psychospirituellen Suchmechanismen purer Gier sind? Purer Gier. Ich will auch. Sie haben es ja schon. Es ist ja schon da. Es ist in Ihnen veranlagt. Sie müssen nirgends hin. Das ist, was der Zen-Mönch meint mit der Frage, wie ist denn das jetzt nach der Erleuchtung? Und der Zen-Meister sagt, vorher Hacken von Holz, nachher Hacken von Holz. Das meine ich mit Mitgefühl auch im positiven Sinn. Sie können eine Erleuchtete, die sich auf den Pfad der Entwicklung begibt und erleuchtet wird für sich, wird abgesehen davon nicht erleuchtet, aber es wäre auch unsinnig, wenn Erleuchtung für sich, was soll denn das? Wenn schon, denn für uns alle. Und darum ist der erste zwei Schritte, die Sie machen müssen, um einen Riesenhaufen von Problemen schon gelöst zu haben. Jede Aggression ist nichts anderes als Angst und Mitgefühl auch für die, die besser, glücklicher sind, als ein Mann selbst ist. Das reicht schon. Mehr müssen Sie eigentlich nicht dazu tun. Und dann entsteht, weil sie plötzlich nicht mehr auf diesem Trip sein müssen, von wie werden etc., haben sie plötzlich die ganze Energie, um wahrzunehmen, um zu beobachten. Und ich nenne diesen Prozess natürlicherweise, und jetzt achten Sie drauf, wenn Liebe, weil wenn Liebe aus der Stille kommt, und das ist der letzte Haken, der auch die Psychedelika-Problematik beinhaltet. Der einzige wirkliche negative Input von Psychedelika besteht darin, dass man eine Bewusstseinserweiterung hat, dass man das Gefühl hat von, oh, ich weiß, was da passiert, dass man auch ein Gefühl zum Beispiel bei Ecstasy hat von, ah, ich kann lieben und es ist genau dieser Prozess des Bewusstwerdens, das dazu führt, dass es wieder verschwindet. Weil die Bewusstwerdung davon eine Form schafft, die Form schafft, die das Gefühl von Weiterhaben, Anhaftung und dann ist die Stille weg. Sie können, lassen Sie mich das so prägnant sagen wie möglich, Sie können das Prinzip der Liebe nicht leben, wenn Sie sich bewusst sind, dass Sie lieben. Nur die anderen können sich dessen bewusst sein. Und dann verwandelt sich Bewusstsein plötzlich in Sein. Hören Sie auf, mit diesem Trip bewusst sein zu wollen. Beispiel neurologisch. Wenn Sie LSD nehmen, immer wieder diese Stories von Halluzinationen und alle diese Bilder und Farben. Das ist, Sie sind sich immer noch bewusst. Wenn auch keine Bilder, keine Halluzinationen mehr auftreten, erst dann fallen Sie in die Stille. Und dann achten Sie als nächst drauf, wenn Sie, ich habe das mal gemacht, 1000 Milligramm LSD nehmen, wenn Sie geübt sind, dann ist das nicht so viel. Das passiert aber auch mit 100 Milligramm oder 50 oder mit Ecstasy. Mit Mikro. Mikro. Wenn diese Schiftung von Bewusstsein, von Ich-Bewusstsein zu außerkörperlichem Bewusstsein passiert, dann haben Sie auch plötzlich auf einem Trip von 1000 nicht mehr das Gefühl, auf einem Trip zu sein. Und das ist der schwerste Schritt. Die Anhaftung an Materie, die Anhaftung an ein Haus, die Anhaftung an einen Menschen, das ist gar nicht so das Problem. Es ist diese Anhaftung an dieses Bewusstsein. Wenn ich schon erleuchtet werde, dann will ich wissen, dass ich erleuchtet bin. Wenn Liebe, die unsere Natur ist, aus der Stille kommt, dann ist sie nichts, das Sie bewusst haben können. Also hören Sie auf zu glauben, wenn ich mir denn diesen Energien bewusst bin, dann. Es ist, wenn Sie in einen Zustand kommen, wo Sie natürlicherweise nichts mehr wollen, Buddhas Tathata, Suchness, und Sie nicht mehr wissen, wie Sie sich definieren sollen, dann sind Sie in der Liebe. So, ich danke Ihnen.